Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen. Es ist Freitag und hier beim Kompressor heißt das, es ist Zeit für unseren Popkultur-Wochentalk. Ich habe mir wieder zwei Gäste eingeladen. Diesmal zwei sehr verehrte Kollegen hier aus dem Haus. Der Musik- und Kulturjournalist Christoph Reimann ist da. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und Hagen Terschüren ist bei uns, Experte vor allem in Sachen Netz- und Medienkultur. Hallo.
Hi.
Und wir sprechen über Themen, die uns in dieser Woche besonders beschäftigt haben. Der tragische Tod des One Directions-Musikers Liam Payne, das war so eins. Auch weil dieser Tod für so vieles mehr zu stehen scheint, was im Musikbusiness grundsätzlich schief läuft. Und es wird um den Protestbrief vieler prominenter Kulturschaffender gehen, die sich nämlich dagegen wehren, dass ihre Werke als Lernmaterial für künstliche Intelligenz herhalten sollen. Schön, dass Sie zuhören. Sie hören den Popkultur-Wochentalk hier im Kompressor. Christoph Reimann und Hagen Terschüren sind meine Gäste. Und wir wollen zunächst über ein Ereignis sprechen, das wirklich viele Menschen in der vergangenen Woche sehr berührt hat. Der tragische und wirklich viel zu frühe Tod des Musikers Liam Payne nämlich. Payne war vergangene Woche von einem Balkon in einem Hotel in Argentinien gestürzt. Offenbar haben Drogen und Alkohol eine große Rolle bei diesem Unglück gespielt. Liam Payne wurde nur 31 Jahre alt. Schon mit 16 war er als Mitglied der Boyband One Direction weltweit bekannt geworden mit Songs wie diesem hier. Wir hören mal einen kleinen Mini-Ausschnitt aus dem Song Night Changes.
Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about.
Über eine Milliarde Mal wurde dieser Song bei Spotify gestreamt. In der ganzen Welt trauerten die Fans. Christoph Reimann, wer war dieser Musiker? Warum hat sein Tod so viele Menschen so berührt?
Ich glaube, weil es eine Zeit gab, da konnte man selbst als Nicht-Fan kaum dieser Band entgehen. Also dieser Song, den wir gerade gehört haben, der lief doch in jedem Supermarkt hoch und runter, wenn man da einkaufen gegangen ist. Man konnte gar nicht fliehen vor der Musik von One Direction. Und viele Menschen sind auch einfach groß geworden mit dieser Band. Und du hast es jetzt auch schon gesagt, mit 16 kam der große Erfolg. Als er sich damals vorstellte, Liam Payne im Fernsehen in der Talentshow The X Factor, da war er erst 14. Krass. Das ging also richtig früh mit ihm los. Und dann, wie du gesagt hast, dieser richtige große Welterfolg, da war er 16, als das kam. Da gab es die Band ein paar Jahre und Liam Payne, was hatte er da für eine Stellung in der Band? Er war halt irgendwie in der zweiten Reihe.
Ja,
also
das
er war nicht Harry Styles.
Genau, Harry Styles kennen wir, der hat es geschafft, auch als Solokünstler. Und er war irgendwie so der Normalo oder wie würde man das beschreiben können? Kann man überhaupt so eine Rolle für ihn festlegen?
Ich glaube, in der Band Boy haben die alle ganz festgeschriebene Rollen, ob sie wollen oder nicht. Und Liam Payne war der Nice Guy, aber auch so ein bisschen farblos irgendwie. Und das war auch ein Image, das er dann versucht hat, als er dann Solomusik gemacht hat, nach dem Ende von One Direction, in so ein, ja, im Grunde ins Gegenteil zu verkehren, was dann aber nicht funktioniert hat. Also als er dann gestartet hat als Bad Boy sozusagen, das wollten seine Fans nicht hören, da war der Imagewechsel zu krass.
Es gab, glaube ich, schon doch auch eine ganze Weile Gerüchte und er hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es ihm selbst psychisch nicht besonders gut ging. 2021 hat Liam Payne mal in einem Podcast erzählt, wie sehr er eigentlich doch auch schon relativ bald nach der Auflösung der Band, ich glaube 2016 war das, den Boden unter den Füßen verloren hat.
I was worried how far my rock bottom was going to be. Where's rock bottom for me? And you would never have seen it. I'm very good at hiding it. No one would have ever seen it. But rock bottom, I mean, I don't even know if I hit it yet. You know what I mean? I feel like it's like one of those little graphs you see when it's like, oh, have we hit the market support? Yeah, are we there? This is support level. Oh my God, you know.
Also er habe gar nicht gewusst, wie tief man eigentlich sinken kann. Er habe sich immer wieder gefragt, ob er eigentlich jetzt am Boden angekommen sei, aber dann sei es immer noch weiter bergab gegangen. Was hat Liam Payne so fertig gemacht?
Na, ich finde an diesem Statement ganz interessant, dass er sagt, aber ich war ganz gut darin, das zu verstecken. Also es gab diese öffentliche Persona, Liam Payne, aber dann gab es offenbar nochmal einen anderen, in dem was ganz anderes vorgeht. Er hat in einem anderen Interview auch gesagt, ja, das war so, als ob ich mir so ein Disco-Kostüm überziehe, wenn ich auf die Bühne gehe. Da war er dann gut drauf, angeblich, vorgeblich, aber das war eben anders und das ging auch schon los zu den Zeiten von One Direction. Also man muss sagen, die hatten halt echt keine Privatsphäre mehr, die konnten nicht rausgehen. Und was macht man mit den Leuten, die man irgendwie nicht rausschicken kann, weil sie dann bedrängt werden? Man schließt sich oder man schließt sie, das waren ja Jugendliche, so gut es geht, irgendwie in Hotelzimmern ein. Aber was ist da? Was wartet da auf einen, wenn man allein ist? Die Minibar. Mhm. Und er hatte ja Alkoholprobleme, er hatte Drogenprobleme, er hatte psychische Probleme. Es war alles schon lange, das war schon lange bekannt.
Ich finde, das passt irgendwie auch gut dazu. Dieses Jahr war ja auch so groß, die Doku über Echt, die waren ja auch so super jung bekannt. Und die haben ja auch angefangen, sehr viel Drogen zu nehmen, zu trinken und so weiter. Und das ist ja echt so ein roter Faden, der sich durch diese ganzen Biografien immer durchzieht. Ne?
Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Schicksal uns alle auch wirklich darüber hinaus nochmal so berührt. Wobei ich auch interessant finde, was du sagst, dass Liam Payne, wie er hier ja auch selbst beschreibt, so eine Art fast Doppelleben geführt hat und jetzt auch anlässlich seines Todes konnte man ja auch nochmal ganz engmaschig gucken, was er da so auf den sozialen, in den sozialen Medien immer so veröffentlicht hat von sich. Und das war ja eine einzige, ja, im Grunde Erfolgsgeschichte, ne? Dass er also jetzt da in der Muckibude sich verausgab, dass er mit einem neuen Song oder neuem Album in den Startlöchern steht. Also eigentlich ließ irgendwie gar nichts darauf schließen, dass es jetzt so diesen schrecklichen Tod geben würde. Ich meine, wir haben gerade auch schon darüber orakelt und sind natürlich längst nicht die Einzigen. Es sieht ja schon auch doch nach einem Unfall aus in erster Linie, der eben sehr, sehr stark drogeninduziert war, ne?
Genau, also darüber wollen wir auch gar nicht spekulieren. Ich glaube schon, dass es eben Anzeichen dafür gab, dass es ihm nicht gut ging. Und das hat er dann auch thematisiert in den letzten Jahren, nach diesen Jahren auch in der Boyband. Ich glaube, was hieran aber auch ganz interessant ist, dass er mit seinen Problemen, die er hatte, auch für ein Muster im Pop steht. Nämlich dieses Erwachsenwerden im Rampenlicht, das oft schwierig wird, wenn es dann um die Transition geht zum erwachsenen Popstar. Also diesen Image-Transfer habe ich schon angesprochen, das hat irgendwie nicht hingehauen bei ihm.
Ich überlege gerade, Hagen, du hast gerade Echt genannt, welche Künstler, Künstlerinnen es gibt, wo das auch so richtig schiefgegangen ist, wo dieser Transfer überhaupt nicht geklappt hat. Wer würde euch da sonst noch einfallen?
Justin Bieber hatte
große Probleme. Britney Spears.
Ja. Genau, das war ja dann auch wirklich mit diesem öffentlichen Breakdown und allem, was da auch gefolgt
Aaron
ist.
Aaron Carter.
Richtig.
Judy Garland. Also man kann, glaube ich, ganz weit zurückgehen.
Mhm. Und was würdet ihr sagen, inwieweit ja die Medien, solche Phänomene wie TikTok oder so, das auch wirklich möglicherweise in diesen Zeiten auch nochmal schwieriger machen für Stars?
Ich glaube, das verschlimmert das Ganze noch. Also ich glaube, dass Ruhm sehr verführerisch ist natürlich, aber auch sehr zerstörerisch und man verliert absolut die Privatsphäre. Und was das bedeutet, das kann man vielleicht erahnen, aber man kann es nie so richtig erfassen. Und gerade wenn man so jung ist, wie soll man das verstehen können, was da auf einen zukommt? Denn erstmal läuft es ja gut. Also du hast ja ganz viel Wertschätzung, du bist erfolgreich, es gibt die Bestätigung deiner Arbeit, du hast Reichtum. Und du hast doch das Gefühl, du kannst irgendwie zu kontrollieren, was geschieht, weil du ja auf so einer Erfolgswelle bist. Aber das hält eben nicht für immer an und du musst in sozialen Medien irgendwie dieses Bild, das du von dir abgibst, immer weiter transportieren. Du gibst ja auch das Gefühl, du bist noch näher dran an deinen Fans. Aber aus diesem Hamsterrad rauszusteigen und die Bestätigung vielleicht aus irgendwelchen anderen Dingen zu ziehen als jetzt deinen Verkaufszahlen oder dem Lob der Fans, das ist die große Schwierigkeit, die große Herausforderung, denen sich gerade diese jungen Stars, glaube ich, stellen müssen irgendwann, weil diese Phase des ganz großen Erfolges, die ist einfach irgendwann auch vorbei.
Und das hören wir ja auch immer wieder, also gerade auch in Verbindung mit TikTok, wo ja auch mal das Thema der parasozialen Beziehung so groß ist, dass die Fans glauben, sie hätten eine Beziehung mit einem und man muss aber diesen einen Charakter weiter und weiter bedienen. Und wenn das so ein bisschen Widerspruch ergibt, kommen da auch so Clashes. Ich meine, wir hatten voll gerade oder aktuell sogar noch dieses Beispiel mit Chappell Roan, so gerade neuer Star, den hat mir gesagt, so, ja, ich wirke vielleicht nahbar und sowas, weil ich hier auch viel im Internet poste, aber ich möchte nicht auf offener Straße von euch umarmt werden. Was soll das alles? Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Und da gab es so einen riesigen Backlash. Also es gab Leute, die haben das supportet, aber auch andere, die gesagt haben so, nee, das ist, du stellst das da und das wollen wir auch von dir. Und da hat die wirklich Ärger für gekriegt, dass sie versucht hat, Grenzen zu setzen.
Mhm. Ganz interessant, Robbie Williams hat jetzt in dem Zusammenhang mit dem Tod von Liam Payne gesagt, ja, überlegt euch mal, was ihr ins Internet schreibt. Und hat das an Fans, an uns Musikfans irgendwie adressiert, weil es eben wahrgenommen wird, weil einfach diese Verbindungen zwischen Fan und Musiker noch näher sind. Und erstmal klingt es ja auch ganz interessant, als Musiker nicht mehr ein Image transportieren zu müssen über Zeitungen oder Fernsehen oder so, sondern man schreibt dieses Narrativ einfach selbst. Aber das bedeutet auch, dass man so eine Dauerpräsenz zeigen muss, dass man diese Kanäle immer bedienen muss. Und das führt eben zu krassen Interaktionen. Also sind wir jetzt schon weit weg, auch von Liam Payne natürlich. Mhm. Aber das funktioniert zum totalen Verlust der Privatsphäre.
Was müsste sich strukturell im Popzirkus ändern, damit der offenbar riesige Druck von jungen Stars genommen werden kann? Das ist die Frage, die sich jetzt eine ganze Branche nach dem tragischen Tod des One Direction-Musikers Liam Payne stellt und die ich gerne hier bei uns im Popkultur-Wochentalk weitergebe an Christoph Reimann und Hagen Terschüren. Ja, erstmal die Frage, das Schutzsystem muss besser werden, okay, aber wie kann man das machen? Also wer ist überhaupt da in charge? Wer müsste sich vor seine Künstler, Künstlerinnen überhaupt erstmal stellen?
Ganz zynisch gesagt würde ich sagen, am Ende kann es, wenn es irgendwelche Lösungen gibt, das nur über irgendeinen Gesetzgeber gehen, weil in einer so kapitalistischen Gesellschaft, auch mit den großen Plattenlabels als Aktiengesellschaften, die Incentives, die immer mehr nach vorne zu rücken, um mehr Geld daraus zu pressen, sind einfach zu groß, als dass ich da jemals drauf vertrauen würde, dass die sagen, nee, wir beschützen die Leute jetzt.
Ja, aber selbst dann, selbst wenn du sagst, es gibt ein Eintrittsalter für die Popstars oder so etwas, du wirst immer Kids haben, die auf TikTok zum Star werden, die bei YouTube irgendwas hochladen. Ich meine, Justin Bieber ist so zum Star geworden, Shawn Mendes, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten. Und es wird es eben auch bei anderen sozialen Plattformen geben. Und das wird es immer geben, solange wir eben diese sozialen Medien haben. Ich glaube, das kann man nicht kontrollieren. Man kann nur gucken, kann man den Rahmen, kann man die Rahmenbedingungen so schaffen, dass man einigermaßen sane bleibt.
Da ist dann auch die Frage so, kann man Anleitung schaffen, wie ist man ein Star? Weil wir reden jetzt von Kids, wo das natürlich nochmal schlimmer ist. Aber ich bin jetzt 34 und die Vorstellung, dass ich morgen nicht mehr mit meinem Hund einfach so spazieren gehen kann, weil überall Kameras sind, so, das würde mich heute in den Wahnsinn treiben. Also das ist ja nicht so, dass das nur Kinder betrifft. Also vielleicht müsste es irgendwie auch einfach eine psychologische Betreuung von Anfang an geben, wenn man berühmt wird.
Für jeden. Ich fand total interessant, Christoph, das hast du ja auch gerade angedeutet, diese Überlegung, dass man überhaupt erst ab 18 Stars zu Bands zulässt. Das war, glaube ich, eine Forderung von Guy Chambers, der wirklich bekannt geworden ist, auch als Songwriter. Eigentlich erstmal würde man doch denken, vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil junge Menschen, so wie sie auch, weiß ich, nicht rauchen sollen, nicht giften sollen, keinen Alkohol trinken sollen, weil das für die Entwicklung alles nicht besonders gut ist. Zu viel Ruhm für die Entwicklung ja auch nicht besonders gut ist, ganz offensichtlich. Was haltet ihr von der These?
Ich finde die Idee ganz okay. Ich denke aber auch, dass es Wunschdenken ist.
Ich würde da auch mal, gehen wir zum Beispiel, wir sind jetzt bei Musik, aber es gibt ja noch andere Formen von Stars. Haben wir dann keine Filme und Serien mehr, wo Kinder mitspielen können? Das klingt irgendwie alles nicht praktikabel, ne?
Ja, zumal wirklich in Zeiten, wo ja dieses Eintrittsalter über die sozialen Medien sich immer weiter nach vorne verlagert und schon die ganz Kleinen ihre eigenen YouTube-Kanäle haben und da so eine Art von Fame-Kultur viel, viel früher einsetzt als noch vor Jahren, ne?
Deshalb finde ich es eben so wichtig, dass man guckt, was kann es für Rahmenbedingungen geben, damit man einigermaßen, damit es einem einigermaßen gut geht. Und wenn ich mit jungen Menschen spreche, jungen Musikern zum Beispiel, frage ich auch oft danach. Heute erscheint eine Platte von Berg. Ein Musiker kommt aus Hamburg, lebt jetzt in Berlin und der ist 20 Jahre
spielen
alt.
Spielen wir auch hier im Deutschlandfunk Kultur übrigens.
Klar. Mhm. Und der hat jetzt schon vor seinem Debüt einen Riesenerfolg. Der geht auf Tour jetzt demnächst.
Der
im
ist 21
Jahr,
oder sowas
der
Irres.
20, ne? 20. Ist alles ausverkauft. Und ich habe ihn gefragt, okay, aber was machst du denn, um sane zu bleiben? Und er sagt, ja, ich habe meine Freunde, so. Und die kümmern sich um mich. Und ich habe einen anderen großen Star aus Deutschland gefragt, der ein bisschen älter vielleicht ist, aber auch nicht viel. Und der sagt, naja, ich habe meine Freunde und die interessieren sich nicht für meine Bühnenfigur, denen ist das sogar eher egal, sondern die interessieren sich für mich. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich so eine Art Support-System schafft, Und das ist gleichzeitig die Schwierigkeit. Also man muss irgendwie Leute um sich haben, die einem gut tun, die einen vielleicht auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Aber es ist so schwierig, das eben in jungen Jahren zu schaffen. Und auch selbst, wenn man ein bisschen älter ist, ist es schwierig. Weil woher kann es denn kommen? Ist halt die, ist das Plattenlabel auf deiner Seite? Weiß man nicht, weil du gehst mit denen eine Geschäftsbeziehung ein. Kann sein, dass die dir vielleicht einen Psychologen zur Seite stellen. Ist es die richtige Person? Weiß man eben auch nicht. Und ich glaube, das lernen wir erst gerade jetzt in der Musikindustrie, dass man da Personen braucht, dass Ruhm für eine Person alleine zu viel ist, um das zu verkraften, sondern dass es da eben so ein Support-System braucht. Und ich glaube, deshalb ist es eben gut, dass man darüber spricht. Also vielleicht hat man Liam nicht genau genug zugehört, als er es getan hat. Aber andere machen es ja auch, andere große Stars. Also Shawn Mendes zum Beispiel hat eine Welttournee abgesagt, weil es ihm nicht gut ging.
Und das wird auch, glaube ich, dieser Tage wirklich respektiert. Das fängt wenigstens an.
Es wird eben mehr
an,
und mehr respektiert.
Ja. Einerseits ja, andererseits gibt es dann natürlich auch die Probleme. Wir leben in einer Zeit, wo Leute zu Konzerten reisen. Und wenn eine Tour abgesagt wird, okay, ich kriege das Eintrittsgeld fürs Konzert zurück, aber auf den Reisekosten bleiben alle sitzen. Und das sind durchaus auch Proteste, die ich sehe, die ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Das sind natürlich die Fans, die Kids sind, die bleiben dann auf 100 Euro sitzen, die sie zwangs nicht mal unbedingt haben. Ne? Also das ist auch schwierig. Da ist halt viel Druck mit verbunden.
Aber ich finde diese Spur interessant, das, was du sagst, dass dieses direkte supportive Umfeld oder so, so unglaublich wichtig ist. Und wenn wir uns diese Fälle alle anschauen, und die Reihe ist ja wirklich lang der gescheiterten jungen Künstlerinnen und Künstlern, die wenigstens zwischendrin mal massiv in eine Krise gerutscht sind, dann hat denen das tatsächlich in vielen Fällen gefehlt, wenn nicht sogar immer. Und dann fallen mir tatsächlich die Kaulitz-Brüder ein, die ja in gewisser Weise recht stabil diesen wahnsinnig frühen Ruhm überlebt haben, überstanden haben, weil die sich aber auch wirklich tatsächlich wahrscheinlich gegenseitig hatten. Ne?
Da gab es ja auch die Story, dass sie halt in die USA gegangen sind, wo sie auch niemanden kennt, was auch da wieder den Vorteil
da
hat.
Da haben sie sich auch entzogen. Ne?
Weil ich denke halt auch, dieses Netzwerk zu haben, ist, glaube ich, einfacher, wenn man schon eins hat, bevor man berühmt wird, weil danach ist man der Millionär im Freundeskreis, der, wo andere Interessen dann auch mit einer Rolle spielen. Ne? Also
Ja, also nochmal ganz kurz vielleicht auf diese Frage. Du hast gerade schon zitiert Christoph Robbie Williams, der ja auch gesagt hat, mir ging es auch in diesen jungen Jahren teilweise wahnsinnig schlecht. Er hat ja auch publik gemacht, dass er sehr, sehr stark mit Alkohol zum Beispiel gekämpft hat. Wie schaut der auf diesen Fall? Was hört man von ihm, was diesen Fall betrifft?
Er stand ja der Band One Direction nahe, also hat er auch Zeit mit ihnen verbracht. Ich glaube, es betrifft die ganze Branche. Also es gibt ja jetzt viele Leute, die sich melden anlässlich dieses Todes, weil es eben ein Problem auch dieser Branche ist, wo ja auch Verfügbarkeiten von Alkohol, Drogen einfach da sind, ne? In den Clubs, in den Hotelzimmern, was auch immer. Ich glaube, was ganz interessant ist, ist eben der Appell von Robbie Williams an uns Musikfans, dass wir auch gefragt sind, einen anderen Umgang mit unseren Fans, selbst wenn wir denken, das sind unsere Freunde irgendwie, selbst wenn wir denken, wir sind in irgendwelchen Beziehungen, die parasozialen Beziehungen hast du angesprochen, dass wir auch eine Verantwortung haben, was posten wir im Internet und können wir es vielleicht auch mal ertragen, wenn unser Lieblingsfan sich mal 2 Monate, 2 Jahre nicht meldet. Und den Musikern würde ich raten, nehmt euch unbedingt auch immer die Auszeiten.
Ja. Überlegungen nach dem Tod des One Direction Musikers Liam Payne. Danke bis hierher an meine Gäste heute, Christoph Reimann und Hagen Terschüren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rund 20 Jahre nach ersten Plänen wird im Zentrum von Warschau heute ein neues Gebäude für das Museum für zeitgenössische Kunst eröffnet. Auf dem Platz Defilat, früher vor allem stalinistisches Aufmarschgelände, steht jetzt nahe dem prächtigen Kulturpalast im Zuckerbäckerstil die neue Architektur, ein riesiger, schlichter Kubus, innen und außen ganz in Weiß. Mit dem Museum will Warschau auch seinen Ruf als Stadt der Kunstfreiheit etablieren, denn in der Zeit der PiS-Regierung hatte sich das Museum damals noch in einem provisorischen Bau nicht kontrollieren lassen. Die Eröffnungsausstellung zeigt riesige Skulpturen, alle von Künstlerinnen. Direktorin Joanna Mitkowska ist es wichtig, die oft übersehenen Frauen in der Kunst in den Vordergrund zu rücken. Sinustöne und elektronisches bzw. elektrisches Rauschen waren früheste künstliche Komponenten elektrischer Klänge, weit vor der Erfindung der ersten Computer. Dass dann PCs ab den 1970er Jahren erschwinglich wurden, machte auch Komponisten neugierig. Der US-Amerikaner Carl Stone war einer von ihnen. Heute erläutert er im Deutschlandfunk Kultur, was junge Leute damals dazu bewogen hat, mit Computern musikalisch zu experimentieren.
Using these techniques of mixing and looping.
Die Technik, damit zu mischen und Loops zu erzeugen, hat es möglich gemacht, viel größere Klangbilder zu schaffen. Und durch den Computer ging das mit viel weniger Aufwand. Denn meine Kompositionen waren vorher physisch und zeitlich extrem aufwendig. Durch das Schneiden von Magnetband und Hin- und Herspulen im Studio.
Having them running around the studio and so forth.
Der Komponist Carl Stone. Plattenverkäufe haben erfolgreichen Künstlern und Musikern bis vor einigen Jahren stabile Einnahmen ermöglicht, doch dieses Modell ist verschwunden. Wichtiger sind Live-Auftritte und Tantiemen für Streaming. Diese Künstlerrechte haben 2023 zugenommen, berichtet Le Monde aus Paris und verweist auf eine Studie der CSAC. Die Organisation vertritt weltweit die Rechte von rund 3 Millionen Schriftstellerinnen und Komponisten. Demnach sind die Einnahmen aus Urheberrechten um rund 8% gestiegen auf 13 Milliarden Euro. Autoren profitierten vor allem von einem sprunghaften Anstieg des Abonnement-Streamings etwa bei Netflix oder Spotify. Trotz des Wachstums reichen die Einnahmen für die meisten Künstler aber offenbar nicht. Die Mehrheit der Kreativen gibt an, dass Streaming ihnen nicht ermöglicht, daraus ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Hauptgründe: Streaming ist immer noch recht unrentabel. Zudem schwächt wohl auch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz die Einnahmen von Autorinnen und Urhebern. Es gibt sie lang oder kurz, geringelt, hohl oder auch in Schmetterlingsform, die Pasta. Bis zu 600 Formvarianten soll es weltweit geben. Heute ist Weltpastatag. 1995 wurde er von 40 Nudelherstellern initiiert. Natürlich vor allem eine Marketingaktion. Man fragt sich eher, wozu, denn welches Kind müsste man zu einer Spaghetti-Mahlzeit zusätzlich motivieren? Laut der Veranstalterseite worldpastaday.org ist das Ziel des Nudelfeiertags, die Wertigkeit und kulinarische Bandbreite von Pasta für die globale Ernährung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Erfunden wurde die Pasta übrigens nicht in Italien, dort wurde sie aber im 12. Jahrhundert erstmals erwähnt. Die Teigspeise aus Mehl, Grieß und Wasser könnte auch aus China kommen. Gestritten wird aber, ob italienische Händler sie von dort nach Europa mitbrachten oder umgekehrt, also erst durch sie in China bekannt wurden.
Großartige Kunstwerke, fantastisch komponierte Songs, einzigartige schauspielerische Darbietungen. Künstliche Intelligenz verarbeitet diese künstlerischen Leistungen in erster Linie wie Trainingsdaten, um selbst besser Musik, Bild oder Text generieren zu können. Inzwischen sind es über 26.000 Kulturschaffende weltweit, die einen Protestbrief gegen die Nutzung ihrer Werke durch künstliche Intelligenz unterzeichnet haben. Darunter Musiker von ABBA, Radiohead und The Cure, aber auch Schriftsteller wie der Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro oder die Schauspieler Kevin Bacon und Julianne Moore. Die haben alle diese Petition unterzeichnet. Eigentlich besteht sie nur aus einem einzigen Satz, der da lautet: Die unlizenzierte Nutzung kreativer Werke zum Training generativer KI ist eine große, ungerechte Bedrohung für den Lebensunterhalt der Menschen, die hinter diesen Werken stehen, und darf nicht zugelassen werden. Meine Gäste nach wie vor, Hagen Terschüren und Christoph Reimann, hier zum Popkultur-Wochentalk. Und Hagen, du hast dieses Thema ja auch wirklich hier heute in die Runde mitgebracht, weil es doch ein ziemlich wichtiges ist. Immer wieder ploppt diese Frage auf. Aber jetzt doch nochmal die Frage, warum geht diese Petition so ausdrücklich gegen dieses Training? Warum ist dieses Training eine Bedrohung?
Ja, genau. Man könnte ja meinen, das Problem ist, wenn es benutzt wird, wenn die Sachen, die dann hinten rausfallen, halt auf die Werke zugreifen und dafür dann nicht mehr Lizenzgebühren gezahlt werden. Das Problem ist aber, wenn das nicht schon beim Training passiert, so wie die Technologie heute funktioniert, kann die KI nicht sagen, das, was hinten rausgefallen ist, ist inspiriert von dem und dem und ich habe Sachen daraus benutzt und daraus zitiert. Da sollten jetzt die Lizenzgebühren hingehen. Das geht nicht. Das heißt, man muss das schon beim Training machen, weil das der einzige Punkt ist, an dem klar ist, was überhaupt benutzt wird.
Okay. Und also dieses Urheberrecht, das ist ja natürlich wirklich enorm schwierig jetzt zu schützen, kann ich mir vorstellen. Das interessiert die KI erstmal überhaupt nicht, ob es da ein Urheberrecht auf bestimmte Werke gibt oder nicht. Wie ließe sich denn das ändern? Also kann man, das habe ich mich gefragt, in vielleicht Kunstwerke grundsätzlich schon von vornherein sowas wie so einen Blocker einbauen, der KI abwehrt? Also ist das technisch in irgendeiner Weise möglich?
Jein. Es gibt so ein paar Ansätze. Also man könnte zum Beispiel das machen, wie es auch für Suchmaschinen schon so ist. Da schreibt man auf seine Webseite einfach eine Datei rein, so, nee, als Suchmaschine, geh mal bitte weg. Und dann wurde es bisher einfach respektiert und die sind weggegangen. Aber das ist natürlich, da halten die sich freiwillig dran. Das ist kein technischer Block. Und es gibt so ein paar Tools, die sind dazu da, das funktioniert zum Beispiel bei Bildern einigermaßen gut, dass sie einen Algorithmus selber da drüber laufen lassen.
So ein Wasserzeichen.
Nicht nur ein Wasserzeichen, sondern dass da Code drin ist, der dazu führt, dass wenn eine KI das sieht, die das nicht richtig lesen kann und quasi das Bild, was am Ende ist, komplett kaputt geht
das
dadurch.
Das ist wie so geblurrt oder so.
Genau, aber das sind auch Ansätze, das kann man auch wieder austricksen, das ist leider alles nicht sicher. Also es baut darauf, wie Urheberrecht schon bis heute darauf baut, so genau wie darauf gebaut wird, dass ich nicht einfach einen Film aus dem Internet illegal runterlade, kann man es nicht verhindern am Ende, sondern man hofft, dass sie es einfach machen.
Aber wenn ich mal einhaken darf, sie wollen es ja auch nicht unbedingt verhindern. Ne? Also in diesem zweiten, in diesem Statement ist vielleicht auch noch wichtig, dass hier der Lebensunterhalt genannt wird, den diese SchöpferInnen bedroht sehen, wenn jetzt die KI unlizenziert ihre Werke benutzt. Es geht ja ihnen offenbar auch entweder darum zu sagen, ja oder nein mit meiner Kunst, oder wenn dann halt gegen eine Form von Kompensation. Und das ist ja auch ganz interessant, weil natürlich steckt im Moment in der KI super viel Geld. Es wird super viel Geld da reingesteckt. Und zum Beispiel, du musst die Entwickler bezahlen. Die würden ja nicht umsonst arbeiten. Du musst die technische Infrastruktur stellen. Das geht ja auch nicht einfach so ohne Geld. Und das Dritte ist ja, du brauchst eben die Daten. Ne? Je mehr Daten, desto besser die Ergebnisse. Und warum sollen diese Daten jetzt for free sein?
Und ich gebe dir total recht, und das ist ein großes Problem, was sie haben. Das Argument der Firmen ist, dass jeder Datensatz an sich nicht so viel wert ist. Das hatte Mark Zuckerberg zum Beispiel letztens einfach im Interview gesagt. Leute glauben, dass ihre eigenen Daten mehr wert sind, sondern die sind nur als Gesamtaggregat so viel wert. Und das nächste ist, es wird sehr viel Geld reingesteckt, aber keine dieser Firmen verdient Geld. Die verbrennen Geld wie sonst was. Das ist ja ein ähnliches Argument, was auch die Streamingdienste über Jahre hatten. Wir können die SchauspielerInnen, die RegisseurInnen gar nicht so gut bezahlen, weil wir machen kein Geld. Und das stimmt auch, die verdienen alle kein Geld. Alles, was die machen, ist Geld verbrennen bisher. Das heißt, dieses Geld existiert nicht.
Okay, also wir fassen zusammen. Es gibt irgendwie aber auch so recht keinen wirklich gangbaren Weg, wenn ich euch richtig verstehe, diese Urheberrechte zu schützen. Oder gibt es den?
Ich glaube, was ja auch ganz interessant ist, man müsste ja vor Gericht nachweisen können, dass die KI trainiert wurde an meiner Schöpfung.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, auch eine große, große Schwierigkeit, oder?
Da gibt es Details zu. Also es läuft schon eine Weile eine Klage von OpenAI, die Macher von ChatGPT. Die New York Times haben die verklagt, weil die gesagt hat so, ey, wir können das beweisen, indem die ganz vorsichtig Prompt für ChatGPT so formuliert haben, dass das Ergebnis ein wörtlicher New York Times Artikel war.
Wir müssen vielleicht nochmal vorausschicken, dass die New York Times geklagt hatte und gesagt hatte, wir möchten, dass unsere Texte nicht genutzt werden von OpenAI. Wir dürfen nicht genutzt werden als Zutrainingszwecke.
Oder zumindest dann auch wieder lizenziert, auch dass da Geld fließen muss. Und genau da ist halt das Problem. Man muss erstmal beweisen, dass diese Datensätze dafür benutzt wurden. Und da haben die durch ganz vorsichtiges Formulieren, was man in diese Suchmaske reinschreibt, einen Text rausgekriegt, der wörtlich ein New York Times Text war, was dann so, okay, das kann nur gewesen sein. Das entsteht nicht zufällig.
Was denkt ihr denn jetzt, also mal ganz naiv gefragt, wäre denn jetzt wirklich, wenn da also diese Kunstkulturschaffenden diesen Brief jetzt formulieren, eine realistische Folge oder eine Forderung, die sich daraus ergeben könnte, die wirklich fruchtet?
Naja, es kann ja als Form von Lobbyarbeit auch gedeutet werden, diese Petitionen. Und im Moment ist einfach das Recht hinter der KI-Entwicklung hinterher. Und ich glaube schon, dass das Einfluss nehmen könnte, wenn sich jetzt eben diese Kulturschaffenden, um die es ja hier vordergründig geht, zusammentun und vielleicht nicht nur in dieser Petition, aber ja auch an anderer Stelle ihre Forderungen formulieren.
Ich würde mich da anschließen. Also das eine ist, dass es natürlich einfach eine Rechtsfrage ist. Man kann es ja einfach illegal machen. Genauso wie es schwer ist, dir zu beweisen, dass du nachts über eine rote Ampel gefahren bist. Das macht es immer noch nicht legal, das zu tun. Und das nächste ist halt auch mit der Regulierung. Wir sprechen hier ja gerade von den USA, wo das so ist. In Europa haben wir zum Beispiel eine andere Regulierung, wo schon einigermaßen klar ist, was man darf oder nicht. Also da dürften solche Inhalte zum Beispiel für wissenschaftliche KI, dürften die einfach genutzt werden. In den USA wird gerade noch ein Rechtsrahmen geschaffen, was erlaubt ist und was nicht. Und da hilft halt eine Lobbyarbeit, den so oder so zu beeinflussen.
26.000 Kulturschaffende sind es bereits, die weltweit einen Protestbrief gegen die Nutzung ihrer Werke durch künstliche Intelligenz unterzeichnet haben. Hagen Terschüren und Christoph Reimann sind nach wie vor hier meine Gäste. Und vielleicht in dieser letzten Runde doch nochmal gefragt, man kann natürlich diese Künstlerinnen und Künstler verstehen. Die Verunsicherung ist riesengroß. Was will die KI mit meinen Werken machen? Inwieweit werde ich vielleicht auch meine Urheberschaft, wie weit gehe ich der verlustig? Aber die große Frage ist, finde ich doch auch immer noch, die Haltung grundsätzlich. Also inwieweit müssen wir einfach alle Angst haben, müssen Künstlerinnen und Künstler in erster Linie Angst haben oder kann man nicht auch wirklich den Denkrahmen verschieben und sich vielleicht auch wirklich fragen, wie kann ich von dem, was da jetzt alles auf uns zukommt, profitieren?
Also ich kann jetzt am ehesten über die Musik sprechen, weil ich aus dem Bereich komme und wenn man sich ansieht, welche Unterzeichner der ersten Stunden aus dem Bereich der Musik kommen, dann haben wir da die, die du auch schon erwähnt hast, Tom York von Radiohead, da haben wir Robert Smith von The Cure, da haben wir Björn von ABBA. Das sind nun schon eher alte oder mittelalte Recken, die haben sich verdient gemacht um die Musik, die machen auch zum Teil immer noch gute Musik, aber deren musikalische Revolutionen liegen in der Vergangenheit. Und wir haben eigentlich gesehen aus der Geschichte, dass Technikinnovationen auch immer zu Innovationen, Revolutionen in der Musik führen. Also Spotify hat zu einer ganz anderen Kompositionsökonomie geführt, hat zu einem ganz anderen Songaufbau geführt. Turntables haben zu einer ganz anderen Musikkultur überhaupt geführt, auch weil die Technik, die da verwendet wurde, also der Plattenspieler gegen den Strich verwendet worden ist. Und ich glaube, dass irgendwo vielleicht so ein Kid sitzt, jetzt noch im Kinderzimmer, Jugendzimmer, das schert sich gar nicht um Urheberrechte, weiß vielleicht gar nicht genau, was das ist. Die Ticks auf TikTok wissen sowieso nicht, was Urheberrechte sind.
Stimmt.
Und dieses Kind wird, weil es diese KI irgendwie damit spielt, gar keine Ahnung hat, was es da vielleicht macht, wird die nächste musikalische Revolution herbeiführen.
Hagen, wie siehst du das?
Ähnlich, aber vielleicht doch ganz anders. Also natürlich stimmt das auf eine Art. Und wenn man auch aufs Urheberrecht geht, man muss sich ja nur Hip-Hop angucken mit Sampling, was ja auch Urheberrechtsverletzung war, wo auch erst später erst rausgefunden wurde, wie gehen wir damit um. Die Sache ist aber gleichzeitig, heißt es ja die ganze Zeit so, KI ist die Zukunft. Und da würde ich gerade nochmal sehr stark widersprechen. KI ist eine Zukunft, auch wenn die Firmen sich gerade alle so sicher hinstellen und da wieder die nächsten Milliarden bis Billionen widmen, die man da verdienen kann. Und KI ist nichts, wirklich gar nichts ohne die Inhalte, mit denen sie gefüttert wird. Oh, das ist das A und O des ganzen Dings. Und da finde ich es fair zu sagen, man kann daran beteiligt werden und zu sagen, das wird die Zukunft, da muss man sich einfach stellen, nee, das ist eine mögliche Zukunft, die es werden könnte. Wir könnten auch sagen, nee, wollen wir alles nicht, machen wir nicht. Das ist nicht so unabwendbar, wie die ganze Zeit getan wird. Und ich finde es da auch gut, wenn man einfach sagt, so, ohne mich wird es nichts, dann machen wir es auch nicht.
Und das ist ja auch ganz interessant, weil es ja auch die Frage dann in den Raum stellt, wie entsteht der Wert von Kunst? Ne? Und der Wert von Kunst begründet sich in den meisten Fällen nicht aufgrund der Materialkosten oder der Rechenleistung oder so etwas, sondern weil wir etwas für wertig erklären. Und wenn wir immer noch den Menschen für wertig erklären und die Erzeugnisse eines Menschen, vielleicht auch mit Hilfe von KI, dann hat natürlich die menschliche Kunst auch in Zukunft noch viel zu sagen.
Ich habe da auch noch was Schönes für euch vorbereitet. Eine Kombination aus Schutz der Urheberrechte und der Erschließung neuer Möglichkeiten durch KI könnte langfristig für alle Beteiligten von Vorteil sein. Künstler könnten lernen, KI als Partner zu betrachten, während gleichzeitig klare Richtlinien und Gesetze geschaffen werden, um ihre Rechte zu wahren. Letztlich sollte das Ziel sein, eine Balance zwischen dem Schutz kreativer Arbeit und der Innovationskraft der Technologie zu finden. Wer hat mir das wohl geflüstert? ChatGPT. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war der Popkultur-Wochentalk mit Christoph Reimann und Hagen Terschüren.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.